Geht es euch manchmal auch so, dass ihr in der Bibel etwas lest und dann denkt ihr, wow, ist das ein Mann. Wow, ist das eine Frau. Ich, Otto Normalverbraucher Christ, aber der da, das ist ein Held. Der ist in einer völlig anderen geistlichen Liga als ich. Kennt ihr das Gefühl? Zum Beispiel Elia, wir werden heute sehen, Elia, der hat so kurz im Glauben ein totes Kind zum Leben erweckt. Oder? Wer hat das schon mal gemacht, dass ein toter Mensch zum Leben erweckt? Haben wir niemand? Ja, wir sind alle so Normalverbraucher-Christen. Hat schon mal jemand gebetet für einen toten Mensch, dass er wieder zum Leben erweckt? Ja, genau, ich auch. Aber sie sind nicht aufgestanden. Wir sind auch Normalverbraucher-Christen. Aber der Elia, da ist ein Held, oder? Der ist in einer völlig anderen geistlichen Liga. Let's worship Elia, oder? Den müssen wir feiern. Der hat nicht nur einen toten Menschen zum Leben erweckt, der hat auch noch anders gemacht. Der hat 450 gegnerische Priester von der Gottheit Baal frontal konfrontiert. Der Manu hat euch erklärt, was für eine Gottheit war. Da war der Gott vom Regen und vom Feuer. Und zuerst hat er dafür gesorgt, Elia, dass es nicht mehr regnet. Und dann hat er gefunden, im Bereich vom Feuer tue ich da auch noch ein bisschen challenge. Und hat sie herausgefordert, hat sie mitgenommen auf den Berg Karmel, auch noch ein paar Leute aus dem Volk und der Ahab, der König. Und dann hat er gesagt, ihr Propheten, ihr baut einen Altar, tönt ein totes Tier drauf und dann betet ihr zum Baal, oder? Das ist ja der Gott vom Feuer. Und der soll doch Feuer vom Himmel oben abschicken. Und wenn er das macht, dann ist euer Gott der wahre Gott. Wenn er es nicht macht und mein Gott das macht, dann ist mein Gott der wahre Gott. Und dann haben sie da das gemacht und haben getanzt und geschrien und er hat sich da lustig gemacht über die 450 Leute. Also das ist etwa mindestens doppelt von dem, was wir da haben, oder? Die sind da alle um den Altar herum gewesen, könnt ihr euch vorstellen, schreien und dann sagt, der ist gepfusen, der ist austreten und alles Mögliche, der Baal. Und der ist tatsächlich nicht aufgekreuzt, der Baal hat es verpennt. Und kein Feuer kommt vom Himmel. Und dann sagt Elia, gut, ich mache auch so einen Altar, tue das Tier drauf und dann findet jetzt gerne noch einen oben drauf, oder? Jetzt lasse ich ein paar Leute Wasser bringen und dann hat er viermal über den Altar Wasser da. Und dann sagt er ein schlichtes und kurzes Gebet. Herr, du bist doch der Gott von Israel. Bitte erhör mein Gebet. Und jetzt brutzel. Und er macht so. Und das Ding ist weg gewesen. Feuer vom Himmel. So eine ist Elia, hat von uns etwa mal beim Grillieren kürzlich, als er die Nachbarn eingeladen hat, gesagt, liebe Leute, heute brauchen wir keinen Feueranzünder, keine Brücke, keine Gasflasche, ich brauche nur das Fleisch von der Migros. Und heute tue ich beten. Herr, du bist doch der Gott von Himmel und Erde. Und jetzt brutzel. Hat das schon mal jemand gemacht? Ja, wir sind 0815 Christen, wir sind... Nicht so gut wie Elia. Elia, Mann, ist das ein Typ gewesen. Das ist der Held. Der ist in einer völlig anderen geistlichen Liga. Da haben wir keine Chance. Wir können nie so etwas erleben wie Elia, oder? Das Dumme ist nur, dass das Neue Testament sagt, dass Elia ein Mensch war wie du und ich. Und in einem Text im Jakobus Kapitel 5, wo jeder Gläubige auffordert zum Gebet, wird Elia als Beispiel herbeigeführt. Als Motivation für Christen wie du und ich. Ich zeige es euch. Jakobus Kapitel 5, das ist jetzt Vers 16. Bekennt einander eure Sünden. Ist das etwas, was wir da sollen machen? Oder? Machen das 0815 Christen? Jawohl, das machen wir. Und betet füreinander, sollen wir füreinander beten? Ist das an uns gerichtet? Sind wir sicher? Gut. Damit ihr geheilt werdet, sollen wir auch beten, dass wir geheilt werden? Doch, also das ist an uns gerichtet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Sollen wir unser Leben nach Gottes Willen richten? Ist das an uns gerichtet? Genau, gut. Und jetzt der nächste Satz. Elia war ein Mensch wie wir? Habe ich es jetzt falsch geschrieben? Müsste da stehen, Elia war ein Held? In einer völlig anderen geistlichen Liga als wir. Nein, das ist da, was effektiv stark könnt ihr daheim überprüfen. In der Bibel, Elia war ein Mensch wie du und ich. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Eine wie du und ich. Das Neue Testament behauptet, dass der Elia nicht in einer völlig anderen geistlichen Liga ist. Und dass du und ich so Sachen könnten erleben, vielleicht wie der Elia. Und jetzt schaue ich euch an und ich habe das Gefühl, ihr glaubt mir es nicht. Nein, das ist eine tiefe Meinung von dir. Der Elia war wirklich anders gewesen. Ihr müsst nicht mir glauben. Ihr müsst dem glauben, was in der Bibel steht. Und da steht, der Elia war ein Mensch gewesen, wie du und ich. Und scheinbar könnte es sein, dass du und ich ähnliche Sachen erleben, wie der Elia. Und da ist schon eine Frage, was hat denn der Elia gecheckt, dass er so Sachen erlebt hat? Der Manu hat das gut erklärt letztes Sonntag. Er hat gesagt, wenn wir so Bibelstellen lesen, müssen wir ein bisschen vorher und ein bisschen nachher eben auch lesen. Wir müssen das ganze Bild sehen. Und das ist beim Elia da auch der Fall. Weil bevor der Elia diese Sachen erlebt hat, hat es eben eine Zeit gegeben mit weniger Wunder. Und das ist ein Muster, das wir viel sehen in der Bibel. Es gibt wie so eine Art eine Wellenbewegung, eine Zeit mit wenig Wunder. Das ist wenig Wunder und das ist VW. Das ist viel Wunder, oder? Genau, das ist nicht die Automarke gemeint, sondern viel Wunder. Also, wir haben zum Beispiel den Exodus da vielleicht, also das Volk Israel, das aus Ägypten rausgeführt wird, aber bevor der Exodus war, ist 400 Jahre lang ganz wenig gelaufen. Es hat vor der Zeit der vielen Wunder eine Zeit gegeben von wenig Wunder. Dann haben wir hier Elia, wenn er so will. Oder zum Beispiel Jesus. Und die erste Gemeinde zum Beispiel, da ist auch viel gelaufen, aber es hat eine Zeit gegeben vorher. Die Bibel redet von auch wieder 400 Jahren, wo Gott nicht mehr geredet hat in Israel, bevor Jesus gekommen ist. Da hat es eine Zeit vorher gegeben. Und es ist wichtig, dass man das versteht. Es gibt immer eine Zeit vorher von wenig Wunder. Und wir reden heute über diese Zeit, da unten. Eine Zeit auch im Leben von Elia, wo wenig Wunder da waren. Und das ist, wir werden es sehen, eine Vorbereitungszeit. Eine Zeit, wo Gott den Elia und eine Zeit, wo Gott dich und mich möchte ausrüsten und vorbereiten für die Zeit, wo er uns in unseren Dienst möchte reinführen. Und wir lesen das jetzt miteinander. Es kommt nicht vorne, sondern ich lese es da direkt jetzt aus der Bibel, weil ich fange an mit dem Vers, wo der Manu letzte Woche vorgelesen hat. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter und schauen an, was hat denn Gott gemacht mit dem Elia da unten. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, bei dem Gott Israels, vor dem ich stehe. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Danach befahl der Herr Elia: Du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit. Schön, gell? Der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben, Vögel, ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er. Es wird nochmal wiederholt, am Bach. Wunderschöne Erfahrung, gell? Wirklich, in dieser Zeit am Bach Krit, die findet da unten statt. Das ist eine Zeit, wo Gott den Elia vorbereitet hat auf die Wunder und auf den Dienst, schon eines Tages wird tun. Die einen sagen, Gott hat ihn an den Bach geschickt aus Sicherheitsgründen. Er musste ihn wegnehmen vom König Ahab, der ihn verfolgt hat. Er musste ihn wegschicken. Aber wenn wir den Text weiterlesen, lesen wir, dass der König Ahab einen Diener hatte, der hinter dem Rücken vom König andere Propheten versteckt hat, in Höhlen und versorgt hat. Also die Sicherheitslage für den Elia war vielleicht gar nicht so prekär gewesen. Und ich glaube, es gibt einen anderen, noch viel wichtigeren Grund, Nicht seine Sicherheit, sondern ein anderer Grund, warum Gott den Elia an den Bach Krit schickt. Und das Wort Krit bedeutet im Hebräischen trennt werden von etwas. Abgeschnitten werden von etwas. Also am Bach Krit trennt Gott den Elia von etwas, was er vorher hatte und jetzt nicht mehr haben soll. Und im Fall von Elia, glaube ich, war es, dass Gott ihn getrennt hat von seiner Selbstversorgung. Elia, der musste lernen, ich Gott versorge dich. Nicht du, Elia, versorgst dich. Ich Gott versorge dich. Ich habe Macht über die Tierwelt. Ich kann Tiere schicken. Wenn sie in der Schweiz gewesen wären, dann wären es vielleicht Gämsen gewesen oder Kühe gekommen wären. Im Fall von Elia sind es Vögel gewesen. Gott sagt ihm, schau, ich habe es drauf, dich zu versorgen. Und das musst du lernen. Gott hat Elia am Bach Krit trennt von etwas, was er hatte und jetzt nicht mehr haben soll. Er hat ihn trennt von etwas, was ihn definiert hat, was ihm wichtig war, als Vorbereitung für das, was er kommen soll. Und so ist es auch in deinem und in meinem Leben. Gott führt uns manchmal an den Bach Krit. Das tönt vielleicht schön, aber kann durchaus schmerzhaft sein. Er trennt dich manchmal von etwas, was du hast und jetzt nicht mehr haben soll. Er trennt dich von etwas, was du gehabt hast und jetzt nicht mehr hast. Ich gebe ein paar Beispiele, was das könnte heissen. Vielleicht trennt er dich von deinem Statussymbol, und da meine ich jetzt nicht der neueste Porsche oder das letzte iPhone, das vermehrt ist, sondern von deiner Ehe, von deinem guten Ruf. Vielleicht ist dein Ruf aus irgendwelchen Gründen plötzlich kaputt und weg. Es könnte sein, dass das Gott ist, der dich am Bach Krit führt. Dich trennt von deiner Ehe. Es könnte etwas anderes sein, vielleicht trennt er dich von deinen Finanzen. Vielleicht kommst du in eine Zeit rein, wo du knapp Geld hast oder wo du sogar arm wirst, wo du wenig Finanzen hast. Könnte sein, es gibt verschiedene Gründe, wieso das da passieren kann, aber es könnte sein, dass Gott dich an Bach Krit führt. Oder von deiner Gerechtigkeit, und da müssen wir jetzt richtig verstehen, nicht Gerechtigkeit, die uns zum Heil hilft. Ich meine nicht diese Art von Gerechtigkeit, sondern mehr, im Allgemeinen werden wir ja einigermaßen fair behandelt im Leben, oder? Und dann gibt es aber Zeiten, wo wir plötzlich unfair behandelt uns fühlen. Ungerecht behandelt uns fühlen. Durch den Arbeitgeber, durch jemanden in der Familie oder vielleicht durch den Vermieter oder irgendjemand behandelt dich unfair, ungerecht. Und das kann sein, dass Gott dich in dem Sinne am Bach Krit führt und sagt, ich trenne dich jetzt von der Gerechtigkeit, von der Fairness, die du bis jetzt erlebt hast im Leben. Deine Gesundheit. Ich glaube, manchmal führt uns Gott auch im Bereich Gesundheit am Bach Krit. Wir werden nachher noch sehen, warum. Oder auch von deiner Erfüllung im Job. Vielleicht bist du eine Mutter und du hast Kinder bekommen und du hast grosse Erfüllung in deinem Job erlebt in der Vergangenheit und jetzt hast du das Gefühl, ich bin wie aus dem Leben rausgerissen und bin jetzt nur noch daheim. Es gibt Mütter, die das ganz anders empfinden als Erfüllung. Es gibt aber auch Mütter, die genau das Gegenteil empfinden. Oder du bist arbeitslos geworden und Gott trennt dich von deiner Erfüllung in deinem Job. Und das Letzte, was ich noch erwähnen möchte, von deinem Freund oder von deiner Freundin, von der Freundschaft, die du hast, als junger Mensch, vielleicht mit jemandem oder auch als älterer Mensch. Es gibt ganz verschiedene Bereiche von unserem Leben, wo Gott uns manchmal an Bach Krit führt und uns trennt von etwas, was wir hatten und jetzt im Moment mal nicht mehr haben sollen. Macht das Gott, um uns zu plagen? Nein. Es ist eine Vorbereitung für das, was noch kommen wird. Ich nehme jetzt mal das Beispiel vom Status der Ehe. Im Bereich Leiterschaft, wenn du... Es gibt einen, der hat einmal gesagt, wenn jemand offen ist für den Applaus der Leute, dann ist er auch offen für die Buhrufe der Leute. Oder? Und das stimmt natürlich. Und wenn du ein Leiter bist und du machst letztlich das, was die Leute, die du leitest, wollen von dir, dann wirst du als Leiter scheitern. Das wird nicht gehen. Gott hat zweimal in mein Leben hineingeredet, in meiner Dienstzeit hier im Frauenfeld, an dem Punkt. Und ich musste lernen, dass das ganz wichtig ist. Ich bin ein Diener von Gott und nicht ein Diener von der Gemeinde. Letztlich. Ich diene der Gemeinde. Ich hoffe, das spüren die auch. Aber ich bin nicht euer Diener. Ich bin ein Diener von Gott. Das ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Wir sollen Diener sein von Gott, wo den Menschen dienen. Das heisst, wir sollen eher von Gott suchen. Es gibt Sachen, die ich mache, vielleicht mit uns als Gemeinde, die ich mache, weil ich die Überzeugung bei Gott möchte, auch von uns. Wehe mir, wenn ich anfange, nur Sachen zu machen, weil ich das Gefühl habe, ihr wollt das. Manchmal machen wir das auch, gell? Das liegt ja auch drin. Manchmal. Aber versteht ihr, wenn ich von eher von Menschen abhängig bin, dann werde ich nicht können leiten. Werde ich scheitern als Leiter. Also am Bach Krit kann es sein, dass Gott mir meine Ehre wegnimmt, meinen guten Ruf. Er möchte aufdecken, als Licht bringen, von was ich abhängig bin, nämlich von der Ehre von Menschen. Und das macht er, damit ich nachher fähig bin, wirklich zu leiten. Wenn du im Bereich deiner Leiterschaft Wunder erleben, eine Zeit erleben von der Vollmacht und von der Salbung, dann musst du zuerst am Bach Krit vorbei und lernen, was es heisst, eher von Gott zu suchen und nicht eher von Menschen. Das ist jetzt ein Beispiel. Schauen wir mal die Finanzen an. Vielleicht denkst du, letztlich bin ich für meine Finanzen abhängig vom Herrn Siemens, der meinen Lohn zahlt, oder von der Frau Stadtbuchhaltung oder wer auch immer dein Arbeitgeber ist. Und Gott führt dich am Bach Krit und sagt, ich nehme dir jetzt mal Finanzen weg, damit du etwas lernst. Damit offenbar wird, damit das Licht kommt, was für eine Abhängigkeit da ist im Bereich Finanzen bei dir. Und ich will, dass du lernst, ich versorge dich letztlich mit Finanzen. Nicht der Herr Siemens und nicht Frau Stadtbeamtin. Oder? Und das kann sein, dass das etwas Wichtiges ist, was Gott mit dir macht, damit du vorbereitet bist für das, was er noch im Bereich Finanzen mit dir vorhat. Wenn du finanzielle Wunder willst erleben, dann musst du zuerst am Bach Krit vorbei und lernen, wer hat die Finanzen von dieser Welt wirklich in der Hand? Nicht der Herr Siemens und nicht Frau Stadtbeamtin, sondern Gott. Oder schauen wir Gesundheit an vielleicht. Wir meinen ja immer wieder, dass es der Arzt ist, der uns gesund macht. Gell? Wir gehen zum Arzt und wir wissen, der weiß, was machen. Wir gehen zum Herrn Professor sowieso im Spital oben und wissen, der weiß, was machen. Aber von der Bibel her ist es klar, Gott braucht Ärzte, um uns zu heilen. Aber der uns heilt, ist Gott. Durch einen Arzt oder durch andere Sachen. Durch andere Wege und Kanäle. Darum beten wir als Familie immer, wenn wir zum Arzt gehen, wir sagen, Gott, danke, dass wir zu dir jetzt in die Praxis dürfen. Oder? Und du hast dann da noch einen Arzt, der vielleicht auch noch einen Beitrag hat. Mein sehr demütiger Hausarzt in Velbe, der Dr. Weiland, ich frage ihn immer wieder, wie funktioniert jetzt das? Und dann sagt er, eigentlich wissen wir Ärzte das nicht. Ja. Immer wieder ist das die Wahrheit. Die Ärzte wissen ein bisschen etwas, aber nicht wirklich so viel. Wer ist es, der dich heilt? Es ist Gott. Und Gott muss dich vielleicht trennen von deiner Gesundheit, damit du lernst, der, der dich heilt und der, der Menschen heilt, ist Gott. Und wenn du willst im Bereich Heilung und Gebet für Heilung und Wunder von der Heilung etwas erleben, auch eine Vollmacht und einen Dienst und eine Salbung, dann kann es sein, dass du selber persönlich zuerst noch am Bach Krit vorbei musst und eine Zeit musst erleben, wo Gott dich trennt von deiner Gesundheit. Es gibt andere Gründe, warum wir krank werden. Das ist einfach einer von mehreren. Bitte versteht mich da nicht falsch. Oder deinem Freund und deine Freundin vielleicht da noch ein letztes Wort. Vielleicht führt dich Gott in eine Zeit, wo du keinen Freund und keine Freundin hast, damit du die richtige Freundin oder den richtigen Freund findest, mit dem zusammen, den du kannst dienen im Reich Gottes. Und Gott weiss, wenn du jetzt mit dieser Person bleibst, wo du jetzt zusammen bist, dann wirst du nicht dienen können. So wie Gott es eigentlich möchte in deinem Leben. Und Gott führt dich am Bach Krit und sagt, jetzt trennst du dich von dieser Freundin oder von diesem Freund. Also Gott führt uns immer wieder an den Bach Krit, nicht um uns zu plagen, sondern um als Licht zu bringen, was für Abhängigkeiten da sind in unserem Leben. Von der Ehe von Menschen, von Finanzen, von fair behandelt werden, von Erfüllung im Job, Gesundheit, von einer Partnerschaft und so weiter. Am Bach Krit kommt das als Licht und wir dürfen frei werden von dieser Abhängigkeit von diesen Sachen, damit wir in grosser Freiheit Gott dienen können. Das ist da, wo am Bach Krit läuft. Und wir sehen jetzt im Leben von Elia, und ich lese jetzt weiter, was da für eine enorme Salbung, Vollmacht entwickelt. Weil bis jetzt sind wir da in der Zeit von wenig Wunder. Und der Elia war mehrere Jahre an diesem Bach. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur Bachwasser und da, wo aus dem Schnabel von einem Rab kommt, das Leben. Mehrere Jahre am Bach Krit und du wirst vielleicht auch mehrere Jahre am Bach Krit sein. Aber nachher dann geht es eben weiter. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, es immer so tönt wie vorher, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat. Und Zarpat bedeutet übrigens im Hebräisch oder kommt von einem Wort, das heisst Lüterung, Reinigung. Ist auch spannend. Ich gehe jetzt nicht auf das ein, aber man merkt, wie Gott da den Elia am Vorbereiten ist für seinen Dienst. Also geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Die Witwe sind die schwächsten Mitglieder in der Gesellschaft gewesen. Und Gott sagt, jetzt gehst du von der Rabe zu der Witwe. Das ist etwa gleich schlecht. Es war Hungersnot gewesen im Land. Eine Witwe hat sicher praktisch nichts, um dir zu geben. Und er sagt, aber ich schicke dich zu einer Witwe. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Und da blieb Frau stehen. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Da schwöre ich bei meinem Gott, beim Herrn, deinem Gott. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Was hättest du gesagt, wenn du so etwas hörst? Dann hättest du gesagt, gut, okay. Oder? Ist okay. Aber nicht der Elia. Elia tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen, geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Und jetzt kommt der Brüller. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus, ich zuerst. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Warum macht das Elia? Warum kann er das sagen? Er ist eben vorbereitet worden. Der gewusst, Gott kann durch Raben zu essen bringen, der kann auch durch einen Topf, wo Mehl drin ist, einfach schauen, dass immer genug Mehl drin hat. Da hat er drauf, mein Gott. Da hätte er nicht können sagen, wenn er nicht vorne am Bach Krit vorbereitet worden wäre. Dann wäre er wie du und ich. Hätte er gesagt, ist okay. Zum guten Glück hätte er das nicht gesagt. Weil die Frau, die hat überlebt, dank dem, dass er so geredet hat. Hat ihren Glauben herausgefordert. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte, und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia verkündet hatte. Ein Mann wie du und ich erlebt so etwas. Aber es ist noch nicht fertig. Hört nochmal zu, für was nochmal passiert. Also der Elia rutscht da schon mächtig auf, merkt ihr das? Es geht da so in Richtung VW, oder? Gut. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zunehmend schlechter und schließlich starb er. Einziges Kind. Da schrie die Mutter Elia an. Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia nur. Nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach Herr, mein Gott! Warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Wie sollte er das können? Er war eben da unten. Er war vorbereitet. Das hätte er nicht können, wenn Gott nicht zuerst am Bach Krit wäre mitten. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Für einen wunderbaren Moment. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Und es ist schön, dass das Kapitel 17 umrahmt ist. Im Vers 1 stellt sich Elia vor als Elia aus Tischbe in Gilead. Also das ist wie wenn man würde sagen, der Herr Müller aus Frauenfeld. Das ist ein Nobody aus nirgendwo. Und am Schluss wird bekannt, wer er ist. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Der Elia wird vorbereitet am Bach Krit und da aufgeführt. Und Gott führt uns immer wieder auch am Bach Krit. Und ich habe den Eindruck, dass das Entscheidende für uns heute ist, dass wir Ja sagen, wenn Gott dich und mich am Bach Krit führt. Im Elia heisst es, wo Gott ihn am Bach Krit schickt, heisst es, er gehorchte dem Wort des Herrn und ist gegangen. Und wir sind immer wieder in der Versuchung, in irgendeinem von diesen Gebieten, wenn Gott uns möchte, trennen von etwas, wo wir hatten und nicht mehr haben sollen, damit wir vorbereitet sind für den Dienst und für die Salbung und für die Berufung in unserem Leben, dass wir sagen, Gott, nein, danke. Ich gehe nicht am Bach Krit. Und mein Eindruck für heute war einfach, dass wir füreinander einstehen sollen, dass wir Ja sagen zu diesen Zeiten am Bach Krit, wo Gott dich trennt von etwas, was dir unwahrscheinlich wertvoll und kostbar ist. Etwas, was dich definiert. Etwas, was dich zu dem macht, wer du bist, in deiner Empfindung inne. Und Gott wird dich manchmal trennen von dem. Und sagt, ich nehme das weg. Nicht, um dich zu plagen, sondern um dich vorbereiten. Und wir werden jetzt ein Lied singen und ich bitte die Band, vorzukommen. Wir werden singen, jetzt muss ich gerade schauen, welches Lied. Wunderbarer Hirt, Gott ist ein wunderbarer Hirt. Und da ist der Psalm 23 vertont. Er führt uns zu frischem Wasser. Und so, und er macht gut in unserem Leben, aber er führt uns auch durch sein Stecken und sein Stab. Und beim Hirten ist ja das Stecken, das, was er braucht, auch zum Chef korrigieren, Chef zurückheben, Chef trennen von Ort, wo es für sie gefährlich wäre. Und wir machen es so, die Band wird es einmal durchsingen und wir werden aufstehen dann und das auch einmal durchsingen. Und dann wird die Band den akustischen Teil machen oder einen instrumentalen Teil, wo du kannst vorkommen und für dich beten lassen, wenn du in deinem Leben merkst, da trennt mich Gott von etwas, was mir extrem wichtig ist. Und ich schaffe es fast nicht, Ja zu sagen. Ich kann dann den Weg, wo Gott mit mir geht, nicht willkommen heissen in meinem Herz. Oder, und das fände ich noch schöner, ist, dass ihr füreinander betet. Jetzt vielleicht bist du das erste Mal da im Gottesdienst und du bist vielleicht das erste Mal in einer Kirche seit langer Zeit oder vielleicht das erste Mal überhaupt. Dann kannst du einfach dort bleiben, wo du bist. Aber vielleicht kennst du jemanden da im Raum und sagst, ich möchte jetzt zu dieser Person gehen und dieser Person einfach sagen, Gott geht einen schwierigen Weg mit mir. Bitte bete für mich. Also es wäre schön, wenn ein bisschen Bewegung da wäre im Raum. Und wenn ich noch brauche, ist ein, zwei Leute, die führen kommen würden, um für andere zu beten. Das konnte ich nicht organisieren vor heute. Wer würde noch kommen? Würdest du kommen? Wer könnte noch führen kommen, um für andere zu beten? Das Hesses vielleicht noch mal jemand? Thomas, steht ihr einfach führen während dem Lied und ihr könnt zu denen führen kommen und sie sind bereit, einfach für euch zu beten. Aber betet auch füreinander. Und das Gebet ist das, Herr, hilf du meiner Schwester oder meinem Bruder, Ja zu sagen und das willkommen zu heißen, was er mit mir macht. Nämlich am Bach Krit gehen. Okay? Weil es Vorbereitung ist für das, was noch kommt. Okay, gut. Jetzt stehen wir auf und singen das Lied und ihr könnt füreinander beten.